Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Herzliche Grüße gehen auch nach Südtirol an all diejenigen, die uns nun über Radio Maria dort hören. Heute geht es uns um den 13. August 1961 und das davon ja in ganz besonderer Weise betroffene Bistum Berlin. Heute ist der 13. August, an diesem Tag im Jahre 1961, also vor genau 48 Jahren, geschah etwas Unvorstellbares, womit zwar viele gerechnet hatten, weil es irgendwie in der heißen Luft des Kalten Krieges lag, was dann aber dennoch der ganzen Welt die Sprache verschlug. Eine Stadt wurde brachial, buchstäblich in der Mitte durchgeschnitten. Außergewöhnlich genug war der seltsame Vier-Mächte-Status des durch die Systemgrenze gespaltenen Berlins ja ohnehin schon. Nun aber wurden mitten in der Stadt Grenzer postiert, Stacheldraht gespannt und binnen kürzester Zeit eine Mauer hochgezogen, die von DDR-Seite auf den zynischen Euphemismus antifaschistischer Schutzwall getauft wurde. Mit dieser Teilung wurde auch das junge Bistum Berlin gespalten. Mit seinen gerade mal 31 Jahren stand diese von Beginn an geschundene Diözese mal wieder vor einer ihrer größten Herausforderungen. In unserer heutigen Credo-Sendung werden wir uns dieser Zeit zuwenden, der zwar nur ein halbes Jahrhundert entfernten, gleichwohl vielen von uns schon sehr fremden Welt dieses Diaspora-Bistums, das sich immer wieder im Brennpunkt sowohl von Welt als auch von Provinzpolitik wiederfand. Und helfen wird uns dabei heute einführen in diese schwierige Zeit des 13. August 1961 und alles, was sich damit verbindet, der Berliner Pfarrer und Professor an der Europa-Universität Viadrina, Dr. Michael Höhle. Er ist uns nun in seiner Pfarrei Heilige Familie in Berlin zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Professor Höhle.
Grüß Gott, auch guten Abend.
Professor Höhle, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1961 und Sie sind eine Woche vor dem Mauerbau getauft worden und ja, viele Ihrer Familienmitglieder, die sich um den Täufling versammelten, um dieses Fest des Sakramentes der Taufe da zu begehen, die trugen sich schon wirklich ernsthaft mit dem Gedanken, vielleicht das Land doch zu verlassen, solange es noch geht. Die meisten haben es nicht mehr geschafft. Einer lediglich hat es geschafft. Ja, und Sie haben dann, wie das üblich war in der DDR, am Priesterseminar in Erfurt Theologie studiert und sind im Jahre 1989 zum Priester geweiht worden. Nach einem Zusatzstudium haben Sie das Doktorat erworben, Sie sind habilitiert worden und Sie sind neben Ihrer Pfarrtätigkeit in der Pfarrei Heilige Familie in Berlin-Prenzlauer Berg sind Sie auch Professor am Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Ja, wenn wir heute an Kirche in der DDR denken, dann haben wir viele Bilder im Kopf. Wir denken dann an die Zeit vielleicht der 70er und 80er Jahre, als die Medien ja auch verstärkt in der DDR unterwegs waren und man eben die Bilder bekam von dem kirchlichen Leben auch dort. Und wir denken da oft an eine Zeit, wo es zwar auch eine sehr unbequeme Zeit war für die Kirchen in der DDR, und aber dennoch, es gab irgendwie so eine Art Status quo. Man hatte sich ein bisschen geeinigt und man, ja, man erlebte doch eine halbwegs, sagen wir, friedliche Zeit, wenn auch nicht unbedroht. Nun müssen wir sagen, die Zeit, die wir heute betrachten wollen, die Zeit des 13. August 1961, davor und danach, das waren noch ganz andere Zeiten. Da ging es für Christen richtig hart zur Sache. Da wehte doch ein ziemlich rauer Wind, oder?
Ja, ist richtig, ja. Ich will darauf in meinem Vortrag gleich zu sprechen kommen. Eine Atheismuspropaganda von wirklich schlimmem Ausmaß. Man hat versucht, die Kirchen kaputt zu machen.
Dann sind wir gespannt, Ihnen zuhören zu dürfen, wenn Sie uns ein bisschen Einblick geben in diese Zeit um den 13. August 1961. Wir freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen, Professor Höhle.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wer das St. Hedwigsblatt aufschlägt, das den katholischen Christen im Ostteil des Bistums Berlin zum Sonntag, dem 13. August 1961 zuging, wird eine Beobachtung machen, die ihn erstaunen lässt. Auf der zweiten Seite fällt die Überschrift ins Auge: wie zu einem Artikel anlässlich des Festes der heiligen Clara gehört: Den Geist Gottes beengen keine Mauern. Wie erklärt sich diese erstaunliche Aktualität? War sie zufällig, dass der 13. August, für den der Redakteur die Kirchenzeitung vorbereitete, der Tag des Mauerbaus sein würde? Das hat auch er sicher nicht geahnt. Eines aber wird man sagen können: Den Geist Gottes beengen keine Mauern. Das war das rechte Wort für den Tag. Und wenn Christen den Ereignissen nicht weniger rat- und machtlos unterworfen waren als ihre Mitbürger, diese Hoffnung durften sie sich vom Glauben her zusprechen lassen. Wer die Machtmittel hat, der kann Menschen einsperren und auch in Herz und Geist eng machen. Aber den Geist Gottes beengen keine Mauern. Am 13. August 1961 schien der Bau der Berliner Mauer und die vollständige Abriegelung der DDR nach Westen hin die seit Kriegsende begonnene Teilung Deutschlands und damit auch die SED-Diktatur im Ostteil nicht nur zu verfestigen, sondern zu verewigen. Nun kann man sich diesem Tag auf verschiedene Weise nähern. Man könnte fragen, wie die Menschen damals ihn erlebt haben, die Einzelnen, die Familien, die auseinandergerissen wurden, die Gemeinden. Dies wollen wir in der nächsten Dreiviertelstunde einmal nicht tun. Wir wollen fragen, was dieser Tag für die beiden großen Kirchen bedeutete, wie sie sich mühten, eine Klammer zu sein zwischen Ost und West, wie sie standzuhalten und die Menschen in diesen Tagen zu begleiten versuchten. Meine Damen und Herren, die Unterschiede zwischen beiden großen Kirchen in ihrer Mitgliederzahl, in ihrem Selbstverständnis, in den theologischen Richtungen waren beträchtlich. Es lassen sich in den 50er und 60er Jahre dennoch parallele Vorgänge in ihnen finden, die vor allem eine Ursache haben, wie wir es eben schon andeuteten. Beide Kirchen waren gleichermaßen einem uns heute kaum noch vorstellbaren Druck des SED-Staates unterworfen. Beide Kirchen standen an der Nahtstelle zwischen Ost und West. Die SED proklamierte 1952 den planmäßigen Aufbau des Sozialismus. Dies bedeutete den Ausbau der DDR zum Weltanschauungsstaat, in dem alle Bereiche des gesellschaftlichen und auch des persönlichen Lebens von der Ideologie des Marxismus-Leninismus beherrscht werden sollten. Die Kirche konnte in diesem Konzept nur als bürgerliches Relikt, ja noch schlimmer, als letzte Bastion der westlichen Gegenwelt erscheinen. So sind die 50er Jahre in der DDR voll von Behinderungen der Seelsorge, von Maßnahmen zur Atheismuspropaganda, zur Verdrängung der Kirche aus der Schule, aus dem öffentlichen und privaten Leben. Man denke etwa an den Ersatzritus der Jugendweihe. Andererseits suchte eine Differenzierungspolitik, kooperationsbereite Kirchenglieder auszumachen und in das eigene Sozialismusprogramm einzuspannen. Die Dokumente lassen die primitive Wahrnehmung der Machthaber erkennen. Entweder bist du fortschrittlich oder reaktionär. Entweder unterstützt du die Friedenspolitik der DDR oder du gehörst zur NATO-Kirche. Die Leitungen beider Kirchen haben immer wieder in Verhandlungen und auch öffentlich die Gewissensnöte der Menschen zur Sprache gebracht und die Verletzung der Verfassung von 1949 angeprangert. Allen voran auf evangelischer Seite der in Berlin-Dahlem wohnende Otto Dibelius, seit Kriegsende Bischof von Berlin-Brandenburg, 1949 bis 61 Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland, zugleich Vorsitzender der kirchlichen Ostkonferenz. Auf katholischer Seite stand seit 1957 Julius Döpfner an der Spitze des Bistums Berlin und hatte den Vorsitz in der Berliner Ordinarienkonferenz inne. Ende 1958 erhob ihn Papst Johannes der 23. zum Kardinal. Als Döpfner von Würzburg nach Berlin kam, fand er rasch Kontakt zu den beiden evangelischen Amtskollegen Dibelius in Berlin und Friedrich Wilhelm Krummacher in Greifswald. Döpfner und Dibelius haben sich in diesen Jahren des verschärften Kirchenkampfes mehrmals besucht und sich über ihre kirchenpolitischen Schritte informiert. So verschieden sie schon vom Lebensalter her waren. Döpfner Mitte 40, Dibelius fast 80 Jahre alt. Sie stellten Übereinstimmung in der Einschätzung der Situation fest und empfanden diese Verbundenheit als Stärkung. Dies trifft auch für Präses Kurt Scharf zu, den Döpfner an Dibelius Seite kennenlernte. Von der Kirchenkanzlei der EKD in Ostberlin erhielt Döpfner wichtige Dokumente, die ihn über die Vorgänge in der anderen Kirche informierten. Außerdem hielt der von ihm mit den Verhandlungen zu Regierungsstellen beauftragte Prälat Johannes Zinke den ständigen Kontakt. Meine Damen und Herren, die Beschwerden und Proteste aus beiden Kirchen konnten das Regime allerdings nicht zur Kurskorrektur veranlassen. Vielmehr schlug es zurück. Dass Dibelius als Ratsvorsitzender der EKD den Militärseelsorgevertrag mit der Bundesregierung mit unterzeichnete, nahm die DDR-Regierung zum Anlass, eine Hetzkampagne zu eröffnen und ihm vom Frühjahr 1957 an die Einreise in die DDR zu verweigern. Dibelius war fortan in seiner unmittelbaren Wirksamkeit auf West- und Ost-Berlin beschränkt. Ein Jahr später wurde auch die Tätigkeit des Bevollmächtigten der EKD bei der Regierung, Heinrich Grüber, für beendet erklärt. Der Ministerpräsident sei jedoch bereit, Zitat, eine Delegation der evangelischen Kirche in der DDR zu empfangen, deren Teilnehmer ihren Wohnsitz innerhalb der DDR oder im demokratischen Sektor von Berlin haben. Um eine Entspannung zu erreichen, ließen sich die angesprochenen evangelischen Kirchenführer mit DDR-Wohnsitz tatsächlich auf Verhandlungen ein. Als Verhandlungsgrundlage wurde ihnen eine Loyalitätserklärung abverlangt. Am 21. Juli 1958 konnte der DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl den vier Vertretern, unter ihnen die Bischöfe Moritz Mitzenheim aus Eisenach und Krummacher aus Greifswald, ein gemeinsames Kommuniqué aufzwingen. In der Erklärung hieß es, die Kirche stimme, Zitat, grundsätzlich mit den Friedensbestrebungen der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Regierung überein. Die Christen respektieren die Entwicklung zum Sozialismus. Der gegen den Staat erhobene Vorwurf des Verfassungsbruchs werde nicht aufrechterhalten. Die staatlichen Zusicherungen blieben demgegenüber mager. Die Unterdrückung der Kirchen und der Christen hörte nicht auf. So stieß das Kommuniqué innerhalb der evangelischen Kirche auch damals keineswegs nur auf Zustimmung. Die Befürworter erhofften sich einen Befreiungsschlag, mit dem sich die Kirche aus den ständigen Diffamierungen löste, allerdings um den Preis der beginnenden Spaltung der EKD und der Heranführung an den SED-Staat. Der Historiker wird eine Linie ziehen können von diesem gemeinsamen Kommuniqué hin zum sogenannten Brief aus Lenin zur sozialistischen Verfassung 1968 und schließlich wiederum 10 Jahre später zum viel zitierten Gespräch mit Erich Honecker am 6. März 1978, ebenso zur zwiespältigen Formel Kirche im Sozialismus. Der evangelische Verhandlungsgang wurde damals auf katholischer Seite mit Besorgnis registriert. Nicht zuletzt deshalb, weil man Rückwirkungen auf sich zukommen sah. Bereits 2 Monate vor dem Kommuniqué hatte Prälat Zinke eingeschätzt, dass der Staat die evangelischen Gliedkirchen in der DDR auf 2 Wegen in ein stärkeres Abhängigkeitsverhältnis zu bringen suche, nämlich durch die Bildung einer Fraktion sogenannter fortschrittlicher Geistlicher. Gemeint ist der kurz darauf geschaffene Bund evangelischer Pfarrer. Und zweitens durch Abspaltung von der EKD. Als Dibelius am 3. August 1958 Döpfner besuchte, wird er kaum seine scharfe Kritik an der Erklärung verborgen haben. Nach einem Gegenbesuch notierte Döpfner am 22. Oktober, auch auf evangelischer Seite wurde nach den bisherigen Ergebnissen die Überzeugung ausgesprochen, dass Verhandlungen mit der Regierung nicht zum Ziel führen. Freilich wurde eine deutliche Folgerung daraus nicht gezogen. Wenn Döpfner in der Folgezeit die Situation analysierte, schätzte er stets ein, dass die Loyalitätserklärung von 1958 den evangelischen Landeskirchen nur geschadet habe, sie nämlich rechtlos an den Parteistaat binde und in ihrer Einheit schwäche. Als besonders problematisch sah man im Berliner Ordinariat den Thüringer Weg des verhandlungsführenden Bischofs Mitzenheim an. Als sich Dibelius am 22. Mai 1959 bei Döpfner für die Pfingstpredigt seiner katholischen Amtskollegen bedankte, klingt so etwas wie Bewunderung aus den Worten. Die Geschlossenheit ihrer Kirche, die darin zum Ausdruck kommt, wird den Eindruck auf die Regierung der DDR nicht verfehlen. Dann richtet er den Blick auf das eigene Lager und schreibt: In der evangelischen Kirche, in der die theologische Auseinandersetzung eine so große Rolle spielt, geht es jetzt besonders lebhaft um die Frage, ob der erste Vers von Römer 13, jedermann sei Untertan der obrigkeitlichen Gewalt, auch auf einen Staat angewendet werden kann, der keineswegs die guten Werke belohnt und die bösen bestraft, sondern eine Klassenmoral proklamiert, die der Christ nicht mehr als Gerechtigkeit im Sinne der Heiligen Schrift anerkennen kann. Ich erinnere meine Amtsbrüder ständig an Augustins Wort: Remota justitia, quid sunt regna nisi latrocinia. Wenn die Gerechtigkeit entfernt wird, was sind die Reiche außer Räuberbanden? Die Gegenposition bezog wiederum Bischof Mitzenheim, der in Ostberlin beim Staatsakt zum 10. Jahrestag der DDR auftrat und die Zusicherung des Kommuniqués bekräftigte. Er begründete: Wir Christen erkennen in jeder Ordnung, die das Miteinander der Menschen formt und dem Chaos wehrt, Gottes gnädige, bewahrende Güte, für die wir den Dank in täglicher, treuer Pflichterfüllung gegenüber der Forderung des Tages erstatten. Diese Deutung konnte sich auf den 5. Artikel der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 berufen, der den Staat als Gottes Anordnung und Wohltat begreifen will, blendete aber die im Anschluss ausgesprochene Verwerfung der falschen Lehre eines totalitären Staates ganz aus. Angesichts der Lebensbedingungen im SED-Staat musste Mitzenheims Auftritt als allzu billiger Anbiederungsversuch erscheinen. Dibelius' eigene Obrigkeitsschrift, von Döpfner als unglücklich eingeschätzt, hat mit ihren überspitzten Thesen allerdings eher die Verwirrung vergrößert und dann den Rückzug des Bischofs aus der Kirchenleitung im Osten befördert. Im Dezember 1959 erfuhr die katholische Seite, dass eine neue Regelung ins Haus stünde, die auch die Verhandlungsführung Mitzenheims einzudämmen und die kirchliche Einheit der beiden Teile Berlins zu stärken suche. Im Sommer 1960 ging der Vorsitz der kirchlichen Ostkonferenz auf den Greifswalder Bischof Krummacher über. Im Februar 1961 wurde Präses Scharf, einer der beiden geistlichen Leiter im Konsistorium von Berlin-Brandenburg, zum Ratsvorsitzenden der EKD gewählt. Dibelius' Resignation, auch als Bischof von Berlin-Brandenburg und Scharfs Nachfolge, war nur noch eine Frage der Zeit. Die Synode hatte gerade durch Scharfs Wahl die Einheit der gesamtdeutschen EKD zu stärken versucht. Denn Scharf besaß seit 10 Jahren einen Wohnsitz in Ostberlin und den DDR-Ausweis. Seine Familie allerdings wohnte im Westteil der Stadt, denn die Ostberliner Behörden hatten ihr die Zuzugsgenehmigung immer wieder versagt. Die Hoffnungen auf Erhaltung der Einheit gingen nicht auf. Im Juli 1961 konnte noch der 10. Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin, wenn auch mit massiven Einschränkungen im Ostteil, gehalten werden. Am 13. August riegelte das SED-Regime Westberlin ab, um die eskalierende Fluchtbewegung und den wirtschaftlichen Ruin aufzuhalten. Was dies für die betroffenen Menschen bedeutete, lässt sich kaum ermessen. So war die Tatsache, dass die Staatsführung die gewaltsame Grenzziehung dazu benutzte, um zugleich die Spaltung der EKD zu erwirken, nur ein Unrechtsmoment in jenen Tagen. Am 15. August erhielt Bischof Dibelius keine Erlaubnis mehr, die Übergangsstelle nach Ostberlin zu passieren, am 21. August Propst Grüber. Die für den 31. August in Ostberlin geplante Tagung des Rates der EKD wurde durch das Politbüro des ZK der SED untersagt. Sie musste im Westteil stattfinden. Einer bereits 1959 getroffenen Notverordnung gemäß war Präses Scharf nun in der Ostregion für den Amtsbehinderten Dibelius Bischofsverweser. Man ließ ihn am 31. August von Ost nach Westberlin zur Ratssitzung der EKD ausreisen, doch anschließend nicht mehr zurückkehren. Das Politbüro begründete dies mit der unwahren Behauptung, Scharf besitze neben seinem DDR-Ausweis auch einen Westausweis. Möglicherweise hat ihn das von ihm am 18. August mitunterzeichnete Telegramm an Ulbricht und den Ostberliner Oberbürgermeister Ebert noch missliebiger gemacht, das, wenn auch vorsichtig, Mitgefühl mit den betroffenen Menschen ausdrückte und darum bat, die Abschnürung zu beseitigen. Noch ausschlaggebender dürfte das Motiv gewesen sein, die evangelischen Kirchen nun endgültig vom Westen zu lösen und den Differenzierungsprozess voranzutreiben. Von der Sitzung der Kirchenleitung von Berlin-Brandenburg, die am 17. August ohne Dibelius in Ostberlin stattgefunden hatte, erhielt die Arbeitsgruppe Kirchenfragen beim ZK rasch Kenntnis und gab Informationen an Walter Ulbricht, Paul Ferner und Erich Honecker weiter. Mit Genugtuung registrierte sie eine starke Zerfahrenheit und Nervosität, selbst bei den reaktionären Kräften. In der Frage, wie sich die Kirche aktuell politisch engagieren solle, hätten sich die meisten Westberliner Kirchenleitungsmitglieder als Dibelius-Anhänger für die abwartende Haltung Adenauers ausgesprochen, Scharf dagegen für den härteren Kurs des regierenden Bürgermeisters Willy Brandt. Scharf wolle Dibelius noch rechts überholen, wertete ein Artikel des Parteiorgans Neues Deutschland, der die Aussperrung des Präses rechtfertigen sollte, dieses abgeschöpfte Wissen aus. Ebenfalls an die SED-Funktionäre gelangt waren Befürchtungen aus der Berlin-Brandenburger Kirchenleitungssitzung, die DDR-Regierung baue Bischof Mitzenheim für das alte Projekt einer Nationalkirche auf. Am 16. August, einen Tag nach Dibelius' Aussperrung, hatte der von den Funktionären hochstilisierte, rangälteste Bischof Mitzenheim anlässlich seines 70. Geburtstages aus Ulbrichts Hand den Vaterländischen Verdienstorden in Gold erhalten. Propst Martin Schutzka hielt eine Verhinderung der Amtskirche nur von der Berlin-Brandenburger Landeskirche aus für möglich. Scharf müsse als neuer Bischof im demokratischen Berlin ein ausreichendes Gegengewicht zu Mitzenheim bilden. Meine Damen und Herren, auf diesem Hintergrund erklärt sich der Politbürobeschluss vom 29. August, den Ratsvorsitzenden und Bischofsverweser Scharf nicht mehr nach Ostberlin zurückzulassen. Nach den Kommunalwahlen im September 61 stellte die Arbeitsgruppe Kirchenfragen beim ZK befriedigt fest, durch die Maßnahmen des 13. August können der Rat der EKD sowie andere gesamtdeutsche kirchliche Institutionen nicht mehr zusammentreten. Ein direkter Einfluss der westdeutschen Militärkirche ist nicht mehr möglich. In der Frage der Abspaltung von der westdeutschen Kirche hatte der Staat auf die Dauer die stärkeren Machtmittel. Parallele Synoden und Arbeitstagungen in West und Ost suchten zunächst noch die Einheit der EKD aufrechtzuerhalten, allerdings um den Preis einer Lähmung der Organisationsstruktur. Mehr noch als die unmittelbaren staatlichen Einwirkungen drängte das Auseinanderdriften der beiden deutschen Lebenswelten auf eine Regionalisierung. Ein Jahr nach dem Erlass der DDR-Verfassung von 1968 kamen die Kirchenleitungen dem Drängen der Regierung nach und gründeten den Bund der evangelischen Kirchen in der DDR. In der evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg nahmen nach Scharfs Aussperrung die Generalsuperintendenten sprengelweise die bischöflichen Funktionen im Osten wahr. Als Dibelius im November 62 vom Bischofsamt zurücktreten wollte, misslang die Wahl des Nachfolgers. Scharf verfehlte auf der Regionalsynode Ost knapp die nötige Zweidrittelmehrheit, weil sich ein Teil der Synodalen nicht für einen amtsbehinderten Bischof entscheiden mochte. Nachdem beide Regionalsynoden Scharf beim zweiten Anlauf am 15. Februar 1966 zum Bischof gewählt hatten, drohte die DDR-Regierung, die Beziehungen zur Spitze der Berlin-Brandenburgischen Kirche abzubrechen. Auf diese Weise wurde der zum nebenamtlichen Bischofsverwalter gewählte Generalsuperintendent zum Bischof für die Ostregion befördert. 1972 wurde die Einheit des Bischofsamtes in Berlin-Brandenburg förmlich aufgegeben.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und heute geht es um den heutigen Tag, den 13. August und das betroffene Bistum Berlin. Wir hören einen Vortrag des Professors an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und Berliner Pfarrer Dr. Michael Höhle.
Meine Damen und Herren, die Strategie des SED-Staates gegenüber der katholischen Kirche war zunächst dieselbe. Auch hier ging es um das Ziel, durch Druck, Abspaltung vom Westen und Differenzierungsversuche eine staatsloyale Kultkirche zu erreichen. Der in Berlin-Zehlendorf wohnende Bischof Julius Döpfner erhielt im Frühjahr 1958, also ein Jahr nach Dibelius, Einreiseverbot für die DDR. Einen Teil seiner Aufgaben musste der im Mai 59 ernannte Weihbischof Alfred Bengsch fortan wahrnehmen. Eine Loyalitätserklärung im Sinne des evangelischen Kommuniqués, von Ulbricht vor der Volkskammer ausdrücklich gefordert, lehnt Döpfner und mit ihm die Ordinarienkonferenz entschieden ab. Von großer Bedeutung für die Einheit der Kirche war, dass Döpfner 1957 eine Direktive seines Vorgängers Konrad Kardinal von Preysing erneuerte, die die Verhandlungsführung mit staatlichen Stellen restriktiv regelte und den Geistlichen politische Stellungnahmen im Namen der Kirche untersagte. Über den einzuschlagenden Kurs konnten im Kreis der ostdeutschen Ordinarien allerdings auch Fragen aufkommen. Die Gemeinden waren in die Grenzen der Belastbarkeit gekommen. Erleichterungen, lösende Verhandlungen nicht in Sicht. Der neue evangelische Annäherungskurs verschlimmerte die Isolation. Der Staatssekretär für Kirchenfragen akzeptierte seit dem Frühjahr 1958 weder den Konferenzvorsitzenden Döpfner noch Prälat Zinke als Verhandlungspartner. Döpfner selbst hatte sich keineswegs auf das Westberliner Domizil festgelegt. Nach einem Jahr Amtsbehinderung schrieb er an den Vatikan, dass ich ihm die Frage stelle, ob er nicht seinen Wohnsitz in den Ostsektor der Stadt verlegen solle, um die volle Bewegungsfreiheit zurückzuerhalten. Problematisch blieb freilich, ob dies nicht mit einer verminderten Verbindung mit Westberlin, der Bundesrepublik und dem Ausland bezahlt werden müsse. Für den Fall der noch stärkeren Abschnürung warf Döpfner sogar die Frage der Ernennung von apostolischen Administratoren für die Anteile westdeutscher Diözesen in der DDR auf. Ein Schritt, der erst 1973 verwirklicht wurde. Rom versprach 1959 lediglich, die Frage zu prüfen. Aus den Tagebüchern des CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden Heinrich Krone, der Berlin im Deutschen Bundestag vertrat, wissen wir, dass man in Bonn Döpfners Überlegungen ganz und gar nicht gut hieß. Zur selben Zeit wurde in der Ordinarienkonferenz die Frage laut, was helfen die offenen Proteste? Der Beifall im Westen verbessere die eigene Lage kaum. Der Görlitzer Kapitelsvikar Ferdinand Piontek brachte das Opfer des Schweigens ins Gespräch, das man bei einem Gegner, der über alle Machtmittel verfüge, zu gegebener Zeit bringen müsse, so schwer es auch dem empörten Gefühl ankommen mag. Allerdings war nicht vom Opfer diffuser Loyalitätserklärungen die Rede, sondern höchstens vom Opfer des Schweigens. Nur einmal ist dieses Opfer in der Amtszeit Döpfners ausdrücklich gebracht worden, als die Ordinarienkonferenz am 3. und 4. Juli 61 über ein Schreiben an den Staatsratsvorsitzenden Ulbricht beriet, das auf dessen programmatische Reden eingehen und die kirchlichen Klagepunkte aufzählen sollte. Döpfner notierte, das vorbereitete Schreiben sei, Zitat, wegen der politischen Lage, in Klammern neue Diskussion um Berlin-Frage, vertagt worden. Zwei Tage später berief Johannes der 23. den Berliner Kardinal auf dem Münchner Erzbischofsstuhl. Im Rückblick darf man den Moment dieser Berufung, die damals schwere Bedenken auslöste, eine gute Fügung nennen. Die Chancen für die Einheit des Bistums wären ohne sie wohl sehr gering gewesen. Über die Motive des Papstes und der Kurie bei der Transferierung Döpfners haben wir bisher keine genaue Kenntnis. Sicher war nicht nur die Situation in Berlin im Blick, sondern auch in der bayerischen Landeshauptstadt, sowie die Persönlichkeit des Kardinals, die nicht für ihr ganzes Leben auf dem abgeschnittenen Vorposten West-Berlin verbraucht werden sollte, wie der Berliner Bürgermeister Franz Amrehn damals vermutete. Aus den Tagebuchaufzeichnungen Heinrich Krones wissen wir, wie sich Döpfner im Juli 1961 offensichtlich im Einklang mit Rom seine Nachfolge vorstellte. Weihbischof Bengsch würde Bischof und behielte den Wohnsitz im Ostteil der Stadt. Für das gesamte Bistum werde ein Weihbischof mit Wohnung in West-Berlin ernannt. Der Unionspolitiker war damit ganz und gar nicht einverstanden und wusste sich darin mit dem für die Berliner Kirchenpresse verantwortlichen Domkapitular Walter Adolf und seinem Generalvikar Maximilian Prange einig. Wenn Rom diesen Weg ginge, schreibe es West-Berlin politisch ab. In West-Berlin muss ein Bischof für das ganze Bistum residieren. Das verlangen die Westberliner Katholiken, auch die Katholiken der Zone. Das verlangt die freiheitliche Welt des Westens, die für Berlin einen Kampf führt, bei dem sie Moskau im Augenblick klar macht, dass der Westen nicht zu weichen bereit ist, so Krone. Im Hintergrund standen Chruschtschows Drohungen gegenüber Kennedy im Juni 1961. Freilich wird hier bereits deutlich, dass die politische Sicht zugunsten Westberlins auch die kirchliche Teilung bewusst in Kauf nahm. Denn Krone schreibt, ich bin mir im Klaren, dass Pankow, die DDR-Führung ist gemeint, das Bistum Berlin teilen will. Selbstverständlich, dass in Ostberlin und in der Zone ein tüchtiger Bischof stehen muss. Zunächst als Weihbischof, später, wenn es nicht anders geht, als eigener Bischof. Doch was für den Osten gilt, muss auch für West-Berlin gelten. Die Kirchenführung hat anders entschieden. Am 27. Juli 1961 wählte das Berliner Domkapitel Weihbischof Alfred Bengsch aus dem Dreiervorschlag des Vatikans. Dies entsprach sicher den Intentionen Kardinal Döpfners. Als der Papst dann am 16. August die Ernennung aussprach, war allerdings die Abriegelung gegenüber der Bundesrepublik und West-Berlin erfolgt. Der neue, gerade 40-jährige Bischof musste jetzt die Weichenstellungen für das faktisch geteilte Bistum und für die katholische Kirche in der DDR vornehmen. Meine Damen und Herren, Kardinal Döpfners Abschied aus Berlin und Bengschs Amtsübernahme waren von den Behinderungen infolge der Teilung überschattet. Am 14. August hatte Döpfner sein neues Amt in München übernommen, kehrte aber sofort nach Berlin zurück. Am folgenden Tag war es ihm noch möglich, Dienststellen und Priester in Ost-Berlin zu besuchen. Am 16. August konnte der Weihbischof zum letzten Mal nach West-Berlin zum Kardinal kommen. Danach war die Verbindung unterbrochen. Bengsch war durch höhere Gewalt gehindert, persönlich dem Domkapitel in West-Berlin sein Ernennungsdekret vorzulegen. Kardinal Döpfner musste daher völlig ungewöhnlich als Prokurator für seinen Nachfolger am 19. August die Diözese Berlin übernehmen. Am Abschiedsgottesdienst für ihren Bischof in der Charlottenburger Canisiuskirche, der am nächsten Tag stattfand, konnten die Katholiken aus dem Ostteil des Bistums nicht mehr teilnehmen. Als sie sich am 22. August in der Kirche St. Augustinus in Ostberlin versammelten, um von Döpfner Abschied zu nehmen, musste Bengsch anstelle seines Vorgängers den Gottesdienst feiern. Die turbulenten Ereignisse und die Erlebnisse der letzten Berliner Tage müssen Kardinal Döpfner nachdenklich gestimmt haben. Am 5. September 1961 richtete er an seinen Nachfolger ein persönlich gehaltenes Schreiben. Zunächst stellte er die bisherige Lage dar. Bengsch habe angesichts des 13. August bewusst sein Ja zur Einheit der Diözese gesprochen. Auch weil die Verbindung mit West-Berlin, Zitat, gerade jetzt eine kostbare Hilfe für die Stellung des Bischofs im östlichen Teil und in der gesamten DDR sei. Dann fährt er fort. Mittlerweile haben sich Tatsachen ergeben, die gebieterisch ein neues Durchdenken fordern. Aus maßgebenden Äußerungen wird deutlich, dass der Bruch zwischen Ost- und West-Berlin als endgültig gedacht ist. dass Ost- und West-Berlin als total entgegengesetzte, unvereinbare Lebensräume gesehen werden. Ich glaube, du müsstest um der rechten Seelsorge in Ost und West willen aus deiner Verantwortung für West-Berlin entlassen werden, solange die gegenwärtige Lage andauert. Döpfner befürchtet, dass Bengsch in seiner Amtsausübung in West-Berlin unweigerlich etwas tun werde, was ihn in den Augen der DDR-Regierung diskreditieren könnte, die ihn dann, wie gerade mit dem evangelischen Präses scharf geschehen, in den Westen abschieben würde, mit unausdenkbar ernsten Auswirkungen für die Kirche in der DDR. Wir haben keine Kenntnis von einem Antwortschreiben Bengschs. Seine Antwort ergibt sich daraus, dass er bewusst an der Einheit des Bistums festhielt und zwei Intronisationsfeiern, nämlich am 19. September in der Ostberliner Corpus Christi Kirche und zwei Tage später in St. Matthias in Westberlin stattfinden ließ. Dazu war freilich die Ausreise- und Rückkehrerlaubnis der DDR-Führung nötig. Es ergibt sich der auf den ersten Blick merkwürdige Befund, dass das Politbüro der SED auf denselben Sitzungen die Aussperrung von Präses Scharf anordnete, dagegen Bengschs Doppelintronisation zuließ. Scharfs Aussperrung war ein Akt der gewaltsamen Abtrennung von der EKD und zur Differenzierungspolitik. Die Neubesetzung des katholischen Bischofsstuhls durch Rom erschien dagegen bereits als ein Einlenken der klerikalen Kreise. Bengsch hatte seit jeher seinen Wohnsitz im Ostteil, was in den Augen der Funktionäre die realistische Variante gegenüber Döpfner darstellte, wenn man auch einschätzte, dass der neue Bischof nicht minder die Politik der DDR und ihre Maßnahmen zur Sicherung des Friedens ablehne, wie es hieß. Außerdem hatte Bengsch sein Interesse an einem Antrittsbesuch beim Ministerpräsidenten bekundet. Das bedeutete in den Augen der SED-Führung grundsätzliche Verhandlungsbereitschaft. Dass er jedoch den Antrag stellen werde, die Grenze nach West-Berlin zu passieren, um auch dort sein Amt anzutreten, daran ließ er keinen Zweifel. Meine Damen und Herren, vor dem Gottesdienst zur Amtseinführung im Ostteil entschloss sich der neue Bischof zu einer sonst nicht üblichen Statio. Er versammelte die Geistlichen um sich und stellte ihnen in einer kurzen Ansprache die Last seines Amtes vor Augen. Er schloss: Ich sage es offen, aber ich will nicht klagen, sondern um euer Verständnis bitten, wenn unter den Stoffmassen des Bischofsschmuckes hin und wieder ein Seufzer im Berliner Dialekt zu hören ist. Dann folgen Mahnungen zum mutigen, unbeirrten Tun, zum Glauben und vor allem zur Einheit. Ich mache mir keine Illusionen über die Möglichkeiten zur Verschärfung der Lage. Aber was immer auch kommt, der Einzelne ist verloren. Wir sitzen in einem Boot. Wir müssen ohne unmögliche Einzelanweisungen eine geschlossene Gemeinschaft sein. Das ist etwas anderes als eine Parteilinie. Niemandem wird es verübelt, wenn er in einigen Punkten anders denkt und es auch sagt. Aber weder den Gläubigen noch den Ungläubigen dürfen wir das traurige Schauspiel liefern, dass der eine verlacht, was dem anderen Gewissenssache ist, oder aus Geltungsdrang am Biertisch veralbert, was dem Bischof wichtig ist. Wir haben leider, muss man das sagen, bei unseren evangelischen Brüdern das warnende Beispiel, wie teuer das bezahlt werden muss. In meiner Lage kann, glaube ich, keiner etwas tun, was nicht aus der einen oder anderen Sicht falsch erscheint. Habt Verständnis dafür. Am Schluss dieses persönlichen Wortes kniete Bischof Bengsch nieder und bat alle Geistlichen um ihren Segen. Viele haben diesen Moment nicht vergessen. Als Bengsch zum zweiten Intronisationsgottesdienst am 21. September die Berliner Mauer passieren konnte, eröffnete er damit die Reihe seiner monatlichen Besuche im anderen Teil der Diözese. Zunächst gestatteten ihm die DDR-Behörden 3 Tage, später 10 Tage im Monat. Dies blieb bis zum Ende der DDR wirksam. Auf die vor dem 13. August geplante Weihbischofslösung in West-Berlin hat Bengsch verzichtet, um den persönlichen Zugang nicht zu gefährden. Lediglich der Dompropst verblieb als Repräsentant im Westteil. In seiner Predigt bei der Amtseinführung in St. Matthias gab der neue Bischof seiner Freude Ausdruck, dass er zum ersten Mal seit der Amtsübernahme vor den Gläubigen Westberlins stehen konnte. Freilich musste er hinzufügen, dieser Festtag löst die Schwierigkeiten nicht, in denen wir stehen. Er behebt unsere Sorgen nicht und erfüllt nicht unsere Wünsche. Auf die Einladung politischer Repräsentanz des Senats und der Bundesregierung hatte Bengsch verzichten müssen. Aber im Bonner Nuntius und in den aus Westdeutschland angereisten Bischöfen erblickte er ausdrücklich Zeichen der Verbundenheit innerhalb der Weltkirche und mit den Bischöfen unseres deutschen Vaterlandes. Auch die Präsenz von Vertretern der evangelischen Kirchen würdigte er. Dann nannte er die Beschränkung beim Namen, die er sich in West-Berlin auferlegen musste, und umschrieb zugleich den Auftrag seines Bischofsamtes. Niemand wird es mir verdenken, wenn ich in dieser Stunde nicht das sage, was man heute als Stellungnahme zu den aktuellen Problemen bezeichnet. Diese mögen unbestritten notwendig sein, aber ich trage zuerst Verantwortung dafür vor Gott, vor der Kirche und vor meinem Gewissen, dass ich das Evangelium verkünde, dass ich sage, was im Namen Christi gesagt werden muss. Ich spreche dabei durchaus nicht im luftleeren Raum. Als Sohn dieser Stadt berührt mich ihr Schicksal und die Sorge ihrer Bewohner unmittelbar. Aber sprechen muss ich aus der ersten und unvertretbaren Pflicht meines Amtes, nämlich als Seelsorger und Diener zu eurem Heil. Man wird diese Worte programmatisch für Bengschs Bischofsdienst nennen können. Der erste Auftrag ist ein seelsorglicher, die unverkürzte Verkündigung des Evangeliums. Um seine Erfüllung in Ost und West und damit auch um die Einheit des Bistums nicht zu gefährden, muss sich der Bischof von unter anderen Umständen vielleicht sogar gebotenen tagespolitischen Stellungnahmen im Westteil zurückhalten. Dies ist die eine Seite der sogenannten politischen Abstinenz, Bischof Bengschs. Die Einheit der Diözese Berlin war aber für Bengsch nicht nur ein überkommenes und darum schützenswertes Erbe, sondern ein Zeichen dafür, dass sich die Kirche nicht mit den jeweiligen politischen Systemen identifiziert und in ihnen aufgeht, sondern dass sie mit dem Evangelium Jesu Christi Grenzen überwindet. In seiner Silvesterpredigt 1961 in der Westberliner Rosenkranzbasilika gab Bengsch unumwunden zu, es sei schwerer geworden, die Einheit des Bistums zu wahren, und es liegt nicht in unserer Macht, die äußeren Bedingungen zu ändern. Aber kann in diesem Schweren nicht auch Gnade liegen? Gott traut uns zu, dass wir die Wachheit und die Geduld haben, etwas lebendig zu halten, was uns nicht mehr einfach in den Schoß fällt. Meine Damen und Herren, nach dem 13. August musste der einzuschlagende Weg der Kirche in der DDR neu bestimmt werden. Am 21. August 1961 wählten die Bischöfe und Kommissare der Berliner Ordinarienkonferenz Alfred Bengsch zu ihrem neuen Vorsitzenden in Döpfners Nachfolge. In der regulären Sitzung am 10. und 11. Oktober gab der Neugewählte ein Grundsatzreferat. Er stellte fest, die Strategie des atheistischen Staates, in dem wir leben, hat sich um keinen Millimeter verändert. Ja, es gebe nach dem 13. August Anzeichen dafür, dass die Entwicklung zum weltanschaulichen Totalstaat weiter vorangetrieben werde. Die DDR-Führung strebe eine im sozialistischen Staat als loyal stehende und möglichst für Staatszwecke, besonders in außenpolitischer Sicht, als Kulisse zu verwendende Kirche an. Diesem Zerrbild von Kirche dürfe man niemals entgegenkommen, müsse daher erst recht ein Abkommen nach dem Vorbild des evangelischen Kommuniqués ablehnen. In einem Punkt erfolgt eine Kurskorrektur. Bengsch formuliert, es behalten auch die Eingaben und Beschwerden der Bischöfe gegenüber dem Staat ihren Sinn. Freilich müssten die Modalitäten abgewogen werden. Als erste Aufgabe sieht Bengsch den seelsorglichen Auftrag. Die Aufgabe, die Gläubigen, Zitat, zum Leben aus dem Glauben zu führen. Und zwar gerade angesichts der in den Tagen des 13. August zerbrochenen irdischen Rechnungen und Hoffnungen. In dieser Spannung stand der erste Hirtenbrief der Berliner Ordinarienkonferenz nach dem Mauerbau, der am 29. Oktober 1961 verlesen wurde. Die Situation der Menschen musste zur Sprache kommen. Es konnte kein Wort offenen Protestes sein, sondern ein Wort des Mitleidens und der Ermutigung. So geht dieser Hirtenbrief vom Jesaja-Vers »Tröstet, tröstet mein Volk« aus. Allerdings heißt es, unser Trost kann nicht darin bestehen, dass wir diese schweren Belastungen verharmlosen. Die Gewissensnot, in der sich viele von euch befinden, verbietet jeden billigen Beschwichtigungsversuch. Der Trost besteht vielmehr in der Zusage der Nähe Gottes an die Kirche des gekreuzigten Herrn. Und er besteht im Wissen, dass es keinen Ort der Erde gibt, an dem der Glaube nicht lebendig bleiben kann. Meine Damen und Herren, am 2. November mit Bedacht nach den beiden Intronisationsfeiern machte Bengsch beim amtierenden DDR-Ministerpräsidenten Stoff einen Antrittsbesuch. Im Zusammenhang mit dem 13. August hatte die Begegnung an Bedeutung gewonnen. Die DDR-Führung erhoffte sich eine grundsätzliche Klärung des Verhältnisses von Kirche und Staat und wünschte eine Vereinbarung nach dem Vorbild des evangelischen Kommuniqués. Bengsch ließ sich nicht darauf ein. Der amtierende Regierungschef suchte Bengsch in dem 2,5-stündigen Gespräch auf eine Mitarbeit an der Politik der DDR festzulegen, die er im Sinne der üblichen Propaganda ganz unter das Friedensthema stellte. Bengsch durchbrach mehrmals Stoffs Monologe und brachte die Lebensbedingungen der Christen zur Sprache, die aufoktroyierte materialistische Weltanschauung und den Gewissensdruck, dem sich die Menschen ausgesetzt fühlten und der die Republikflucht mit verursacht habe. Er verwahrte sich gegen den Einwand, dass er nur Einzelfälle verallgemeinere und bekannte, als katholischer Bischof sind für mich Fragen des Gewissens wesentlich. Fragen des Gewissens sind nicht Übergangsfragen, sondern Lebensfragen des Volkes. Die von den Funktionären des Ministerrates vorbereitete Presseerklärung ließ Bengsch so weit kürzen, dass sie kaum mehr als die Tatsache des Gesprächs enthielt und sich nicht als Kommuniqué verwenden ließ. Dies ist die andere Seite der politischen Abstinenz des Berliner Bischofs und der Ordinarienkonferenz. Sie verfolgte das Ziel, die Kirche nicht als Kulisse für Staatszwecke missbrauchen zu lassen. Sie fand aber eine Grenze, wo die Bischöfe die Glaubens- und Gewissensfreiheit bedroht sahen und um des Evangeliums willen nicht schweigen wollten. Meine Damen und Herren, wie Bengsch in Ost und West das Zeitgeschehen ansprach und den Blick seiner Mitchristen im Glauben zu weiten suchte, soll durch ein letztes Beispiel aus der bereits zitierten Westberliner Silvesterpredigt 1961 illustriert werden. Hier könnten Worte aus der evangelischen Kirche an die Seite gestellt werden, etwa die Belius-Reden an eine gespaltene Stadt oder Scharfs Predigt vom selben Tag, die vom unvergleichlichen vaterländischen Notstand infolge der Mauer sprach. Ihre Brisanz liegt darin, dass Bengsch noch in beiden Teilen der Stadt wirken konnte und doch nicht aus Angst an der Wahrheit vorbeiredete. Er erinnerte: Wir wollen das neue Jahr beginnen in der Gemeinschaft der Kirche, die auf ihrem jahrhundertelangen Weg unendlich viel Leid gesehen und erduldet hat, aber auch alle Gewaltigen in den Staub sinken und reiche Zerbrechen sah und große Worte verhallen hörte. Wir wollen es tun im Glauben, der immer wieder versucht, die Dinge mit Gottes Augen zu sehen und der weiß, dass nicht alles groß ist, was groß scheint. Und dass die Triumphe Gottes nicht auf den Marktplätzen und in den Stadien gefeiert werden. Wenn die großen und furchtbaren Ereignisse, die uns vielleicht heute erschrecken, Vergangenheit sind, ganz zu schweigen von den Unmengen leeren Geschwätzes, dann wird unser demütiges Vaterunser noch gelten vor Gottes Angesicht. Und wenn die Weltanschauungen und Ideologien ausgewechselt sein werden, die heute herrschen, so wie alle früheren ausgewechselt wurden im Lauf der Jahrhunderte, dann wird unser Credo noch gelten. Und wenn die Mächte der Erde in Vergessenheit hingesunken sind, dann wird die Macht der Liebe Gottes noch wirksam sein, mit der wir mitwirkten bei jedem guten Werk. Für den zeitgenössischen Christen war dies sehr deutlich und konkret. Es ist ein Wort über den Menschen und sein Heil, das er Gott sei Dank nicht von Menschen erwarten muss. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Credo-Sendung. Heute geht es um das heutige Datum. Es geht um den 13. August 1961 und die Geschehnisse, die folgen auch für das Bistum Berlin. Unser Referent ist Professor Dr. Michael Höhle. Er ist Pfarrer in Berlin und er lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Wir dürfen eine erste Hörerin in der Sendung begrüßen aus dem nordrhein-westfälischen Düren. Es ist Frau Bertram. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott und guten Abend. Ich habe mal eine Frage, wie hat man denn halt im Ostberlin oder in der DDR Gottesdienste gefeiert?
Mhm. Ja, das gottesdienstliche Leben ist nicht berührt gewesen. Das muss man sagen, sowohl in der NS-Zeit als auch eben in der Roten Diktatur, ja, konnten sich die Gemeinden sammeln. Und das war auch für die Kirchen, evangelisch wie katholisch, immer etwas ganz Wichtiges, dass die gottesdienstliche Versammlung nicht gestört wird, dass das Wort Gottes verkündet wird und die Sakramente gefeiert werden können. Und ich habe es Ihnen vielleicht ein wenig versucht zu veranschaulichen, dass gerade auch Kardinal Bengsch und nicht nur im Westteil, wo er frei sprechen konnte, sondern auch im Ostteil auch mutig das Wort Gottes ausgelegt hat, ja, so dass die Menschen, die unterdrückt waren in der Diktatur, sich wiedergefunden haben und sich gestärkt gefühlt haben.
Mhm. Hat man denn auch ganz normal die Kommunion nehmen können? Ich meine, wie war das denn draußen? Ich meine, gut, die DDR war ja atheistisch, so habe ich das auch gelernt. Und ich bin da nie aufgewachsen, aber habe das auch gelernt. Und Leute befragt und so, aber wenn man zum Beispiel die Kommunion hat einnehmen wollte, hat alles das durfte man da noch machen?
Die Kirchen sind klein geworden, ganz einfach, also die Gemeinden sind klein geworden, ganz einfach, wer sich zur Kirche bekannte, wer regelmäßig zum Sonntagsgottesdienst gegangen ist. Da war es möglich, dass eine berufliche Karriere erschwert wird. Die Jugendlichen, ich bin selbst ja in dieser Zeit aufgewachsen, für einen Jugendlichen war es ganz schwierig. Normalerweise konnte er dann nicht mehr Abitur machen, das ging nicht mehr. Auf eine Oberschule kam ein Jugendlicher nicht mehr, wenn er sich in der Kirche engagiert hat. Mhm. Aber es war möglich, freilich. Man versuchte die Christen natürlich irgendwie unten zu halten, die Bildungschancen ihnen zu nehmen, und viele dazu zu bringen, also auch über eine Art sanften Druck, von der Kirche fernzuhalten.
Mein Gott. Und ganz schön beachtlich, dass wir das so lange ausgehalten haben. Wirklich beachtlich. Ja, vielen Dank. Ja,
vielen Dank für Ihre Frage. Alles Gute, Gottes Segen nach Düren, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, eine wirklich gute Frage, auch von einer Hörerin gewesen, die eben nicht in der DDR gelebt hat. Vielleicht darf man ergänzen, der frühere Bischof von Görlitz, Bischof Müller, hat einmal darauf hingewiesen, dass es in der DDR eine seltsam ironische Tendenz gab von Seiten der Staatsführung, dass man alles Mögliche jetzt im kirchlichen Leben gern behindert hat, sich da gern reingedrängt hat, es unterwandert hat und allen möglichen Schwierigkeiten ausgesetzt hat. Aber das, was eigentlich den Christen vor Ort wirklich am wichtigsten war, woraus sie die größte Kraft schöpften, nämlich die Feier der Heiligen Messe, die Gottesdienste in den Kirchen, dass das eigentlich die staatlichen Verantwortlichen eigentlich weniger interessiert hat, weil man gesagt hat, naja gut, das machen die halt da hinter verschlossener Tür und für sich und da brauchen wir jetzt nicht groß intervenieren. Das ist fast ironisch gewesen.
Das ist sicher richtig, ja. Allerdings hat man natürlich versucht, die Zahl der Christen eben systematisch zu verkleinern, also den Zugang eigentlich auch zu den Kirchen zu erschweren, die Kirchen aus dem öffentlichen Leben zu verbannen, und sie dazu behindern und sie dazu zu bringen, man ist wahrscheinlich der Ansicht gewesen, dass das Christentum von alleine absterben wird. Wenn die Menschen alles haben, was sie fürs Leben brauchen, dann haben sie das nicht mehr nötig. Wahrscheinlich diese alte marxische und leninische These.
Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung. Er wartet schon einen Augenblick. Aus Berlin ist es Bruder Franz. Guten Abend, grüß Gott.
Guten Abend. Ja, ich wollte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Das hat mich ganz tief berührt. Ich bin Westberliner, war mit als 10-Jähriger beim Mauerbau dabei, also ganz dicht an der Mauer aufgewachsen, eigentlich in der Straße gespielt, wo auf der einen Seite die Westkinder und auf der anderen Straßenseite die Ostkinder gespielt haben. Ja, das hat mich einfach so tief beeindruckt, jetzt dazu zurückversetzt zu sein in die Zeit. Ich wollte noch so ein paar Kleinigkeiten dazugeben, was ich so, wie ich es denn so erlebt habe. Jetzt auch gerade nach der Wiedervereinigung habe ich doch so erlebt, was für ein tiefer Zusammenhalt bei den Gemeinden im Osten. Also wir sind jetzt, unsere Gemeinschaft ist jetzt in der Nähe von Jüterbock, südlich von Berlin. Also wie tief so dieser Zusammenhalt war, wie die Leute zusammengeschweißt sind. Das war einfach sehr, sehr schön so zu erleben, was ja im Westen nicht so der Fall war. Und dann noch so eine kleine Begebenheit, die mir neulich gerade eine evangelische Frau erzählt hat, die in einer Freikirche war. Da kamen dann plötzlich zwei neue in den Bibelkreis, wo alle sich ziemlich sicher waren, dass das also Spitzel waren. Und da wurde der Bibelpreis dann so super fromm gemacht, also dass überhaupt so absolut am Evangelium und nur, also überhaupt nichts Privates geredet wurde, dass die dann irgendwann von ganz alleine wieder weggeblieben sind, weil es ihnen einfach zu fromm war. Ja. Und das ist so eine schöne Begebenheit, die ich jetzt nur so weiter erzählen wollte.
Ja, vielen Dank. Das kann ich wirklich auch bestätigen. Also die Gemeinden in der DDR waren relativ klein, aber sie waren wirklich ein Zuhause, auch ein Ort, wo man frei sprechen konnte. Ich selbst bin in einer kleinen Gemeinde in Küritz, in der Prignitz aufgewachsen. Ein Ort, wirklich ein kleiner Ort der Freiheit. Das war das Kostbare. Und das finde ich wirklich das Großartige, dass die Machthaber das nicht zerstören konnten. Und selbst durch Versuche, das irgendwie zu unterwandern, ist es ihnen nicht gelungen.
Danke für den Beitrag. Bruder Franz, alles Gute nach Berlin. Wir gehen weiter zu Frau Maria, die uns angerufen hat. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott. Meine Enkelin ist mit einem Mann verlobt, der von der DDR so ungefähr jetzt seit 8 Jahren hier ist. Und er ist noch nicht getauft und hat überhaupt noch keine... Er hat jetzt in unserer Familie viel mitgemacht. Zum Beispiel Erstkommunion und Firmung, und da ist er sehr begeistert und möchte jetzt auch noch, bevor sie heiraten, sich katholisch taufen lassen. Und muss er da von dem örtlichen Pfarrer da irgendwie Stunden nehmen, oder wie geht das vonstatten?
Ja. Dankeschön. Das ist ja eine ganz praktische Frage. Das Wichtigste, finde ich, das ist das Interesse für den Glauben. Und das muss freilich, das ist schön, wenn er das mitbringt. Und dann wäre es schön, wenn er das Gespräch sucht zu einem katholischen Pfarrer. Und dann muss man schauen, was daraus wird. Ob es wirklich eine Entscheidung für den Glauben und für die Taufe daraus wird, oder ob der Weg eben noch etwas länger ist. Das muss man sicher offen lassen. Die Heirat eines katholischen Partners, die kann durchaus erfolgen, auch mit einem Ungetauften. Also das darf man nicht miteinander vermengen. Die Taufe sollte wirklich eine Entscheidung für den Glauben an den dreifaltigen Gott sein. Aber es ist sehr schön, und ich erlebe es auch vielfach, dass sich Menschen, die eben ohne den Glauben aufgewachsen sind, dass die viel mehr Fragende sind, ja, als die, die manchmal so ein bisschen schon übersättigt sind, die etwas mitbekommen haben, aber dann ja, hat es nicht in die Tiefe gedrungen. Vielen Dank für die Frage.
Danke für Ihre Frage und auch für Sie und ja, für die beiden alles Gute, gottesreichen Segen. Danke, Professor Höhle, für Ihren Vortrag. Das war wirklich eine sehr dichte, sehr intensive Einführung in diese Zeit. Vielleicht können wir zum Schluss in der ganz gedrängten Zeit noch einmal ganz kurz auf den damals noch Bischof Alfred Bengsch eingehen, später ja dann Kardinal, gerade frisch ernannt zum Bischof von Berlin, und dann passiert das. Und wenn man die Wortmeldungen, die Sie uns zitiert haben, einmal zusammenfasst, dann kann man eigentlich sagen, erstens hat er gesagt, in einer wirklich vehementen Art und Weise, ich bin hier der Seelsorger. Das ist meine oberste Aufgabe. Und das Zweite, was absolut wichtig war, schon seinem Vorgänger, dem Kardinal Döpfner, das war wirklich die Einheit des Bistums zu wahren. Wenn Sie die naive Frage gestatten, warum war ihm diese Einheit, auch die institutionelle Einheit, so wichtig? Also man hätte ja auch sagen können, na gut, wir wollen uns ein bisschen den Ärger mit oben ersparen und wir errichten vielleicht so ein apostolisches Vikariat für West-Berlin oder so, wir können ja dann trotzdem zusammenarbeiten. Warum war ihm das so wichtig, wirklich auch nominell und institutionell der Bischof des ganzen Berlins zu bleiben?
Das, denke ich, liegt an seinem Bild von Kirche, das er hatte. Die Kirche, die Gemeinschaft in Christus, die auch die Grenzen überwindet, die sich auch nicht durch politische Gegebenheiten knebeln lässt. Und an dieser Frage der Einheit, also da zeigt sich, was Kirche ist. Und deswegen hat er in seiner Statio damals das ja so vehement auch im Klerus nochmal gesagt. Also Einheit heißt auch wirklich die Gemeinschaft suchen, über persönliche Abneigungen hinweg, über Spannungen hinweg diese Einheit suchen und sie nicht verraten. Das war für ihn ganz wichtig, dass die Kirche Jesu Christi das tun muss. Für ihn war wichtig auch das enge Band mit Rom, mit dem Papst, auch wenn die vatikanische Kirchenpolitik, die Ostpolitik ihm dann manchmal auch zu schaffen gemacht hat. Aber er hätte dieses Band der Einheit niemals in Frage gestellt.
Wir sind am Ende unserer Sendung. Es gäbe wirklich noch sehr, sehr viel, das wir besprechen könnten. Vielen Dank für heute, Professor Höhle, für wirklich diese Stunde, die sehr interessant war, und für Ihre Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auf unsere Homepage schauen, horeb.org, ins Infofeld zur Sendung, da finden Sie auch noch Literaturtipps. Professor Höhle ist auch Vorsitzender des Diözesanen Geschichtsvereins in Berlin. Er gibt ein Jahrbuch heraus, das sich mit geschichtlichen Fragen der Diözese, heute Erzdiözese Berlin, beschäftigt. Die genauen Angaben dazu finden Sie auch auf unserer Homepage. Und da gibt es auch diese Sendung in Kürze dann morgen im Laufe des Tages als Podcast und Download für Ihren Computer. Beziehungsweise ganz klassisch können Sie sich auch eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Nochmals herzlichen Dank, Professor Höhle. Sie haben uns in Ihrem Vortrag eine der vielleicht beeindruckendsten Szenen geschildert in der Kirchengeschichte der DDR, nämlich wie der Bischof Bengsch die Geistlichen, die er um sich versammelt hatte, um den Segen gab für seine Bat, für seine Aufgabe. Also ein Bischof, der sich von seinen Priestern segnen lässt. Wir stehen also in einer wirklich guten und ehrwürdigen Tradition, wenn wir auch Sie als Priester bitten zum Abschluss dieser Sendung um Ihren Segen.
Sehr gerne. Herr unser Gott, segne uns. Heile die Wunden, die geschlagen wurden. Mach die Menschen bereit für das Geschenk der Vergebung. Lass uns lernen aus unserer Geschichte. Lass uns hochschätzen das Geschenk der Freiheit und der Einheit und der Gemeinschaft in Christus. Und hab Dank dafür, dass du alle Tage bei uns bist und dass du deine Kirche trägst und sie zum Segen machst, trotz unserer Schwachheit. So segne und behüte uns alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.